Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Also mein erstes Mal war 2013 und ich war leider überhaupt gar nicht aufgeregt. Wir haben das schnell und unspektakulär hinter uns gebracht und es ging auch ganz schön schnell. Schade eigentlich. Pascal Fischer, heute Abend bei mir in der Redaktionskonferenz. Wie war dein erstes Mal?
Ja, das ist schon länger her. Ich habe es von langer Hand geplant. Ich fand das auch gut so. Das will ich so. Ja, und ja, bei mir war es ähnlich. Unspektakulär.
Okay, also Romantik könnte knicken bei der Briefwahl. Es ist eher eine kurze und schmerzlose Angelegenheit. Das sind so Pascals und meine Erfahrungen. Bis zur Bundestagswahl am 24. September sind es noch 4 Wochen. Ihr könnt eigentlich auch jetzt schon eure Stimme per Brief abgeben. Warum genau das, also diese Briefwahl, so umstritten ist, das klären wir noch in dieser Stunde. Sonja Meschkat ist mein Name. Wir wünschen einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wer zahlt eigentlich das Porto? Ist auch eine wichtige Frage in dem Zusammenhang. Also, wenn ihr in Deutschland wählt, dann zahlt ihr nix für die Briefwahl. Die war ja eigentlich mal gedacht für Leute, ne, die sonntags arbeiten müssen zum Beispiel oder krank sind oder im Urlaub und sollte eigentlich eine Ausnahme sein. Ist es aber spätestens seit der letzten Bundestagswahl 2013 nicht mehr. Wer keinen Bock hat, sich zur nächsten Grundschule seines Vertrauens zu schleppen, der macht sein Kreuz, steckt die ganze Sache, die ganzen Unterlagen in die Post und fertig. Ganz unumstritten ist diese Art des Wählens ja nicht. Die Kritik ist, die Wahl kann durch diese Briefwahl anders ausgehen, als wenn alle zur Urne gehen würden. Tja, und jetzt? Sollen wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Briefwahl machen oder einfach weitermachen? Wir haben unseren Reporter Martin Krinner heute losgeschickt und der hat euch erstmal die entscheidende Frage gestellt.
Hast du schon mal Brief gewählt?
Ja, letztes Mal und dieses Mal habe ich es auch gestern beantragt.
Zur nächsten Wahl muss ich Brief wählen, weil ich zur Wahl nicht vor Ort bin und daher das nicht anders klappt.
Diesen beiden geht es wie etwa einem Viertel aller deutschen Wahlberechtigten. Bei der letzten Bundestagswahl, also im Jahr 2013, haben knapp 25% der Wähler ihren Wahlschein zu Hause ausgefüllt. 1990 waren es noch nicht mal halb so viele, nur knapp 10%. Und diesmal? Die Zahl derer, die ihre Stimme per Post schicken, wird wahrscheinlich noch weiter steigen. Die Gründe dafür sind heute aber anders als früher. Als man 1957 zum ersten Mal die Gelegenheit zur Briefwahl hatte, da ging es darum, Leuten, die krank sind oder im Urlaub oder die sonntags arbeiten müssen, die Wahl zu erleichtern. Deswegen musste man sie auch beantragen und begründen. Das hat sich allerdings zur Bundestagswahl 2009 geändert. Jeder Antrag wird seither automatisch bewilligt. Und deswegen nutzen das die meisten Leute eher aus Bequemlichkeit. Auch wenn sie eigentlich ins Wahllokal gehen könnten.
Bei mir ist es auch vor allem so, dass ich mich halt nicht so festlegen möchte auf den einen Termin und nicht weiß, was ich davor habe und ob ich das dann unterbringen kann. Und dann ist es sicherer, quasi einfach die Briefwahl zu beantragen. Und
also Routinen sind nicht so dein Ding?
Überhaupt nicht.
So, jetzt hat die Briefwahl natürlich den unglaublichen Vorteil, dass sie die Wahlbeteiligung erhöht. Viele Leute können einfach nichts mehr anfangen mit althergebrachten Routinen, Terminen und Ritualen. Und die Briefwahl macht es ihnen einfacher.
Der Anteil der Briefwähler ist beständig angestiegen und letztendlich zeigt es die Entwicklung unserer Gesellschaft an, in der eben es nicht mehr immer der leichteste Weg ist, seine Stimme abzugeben am Sonntag, zum Beispiel vom Weg von der Kirche zurück zu nach Hause zum Mittagessen, sondern die Gesellschaft ist viel mobiler geworden. Viele wissen gar nicht, ob sie am Wahltag da sein werden oder nicht und möchten sich diese Flexibilität erhalten.
Sagt Christina Tillmann, Direktorin des Programmes Zukunft der Demokratie der Bertelsmann Stiftung. Aber es gibt auch Kritik an der Briefwahl. Und deswegen hat sich sogar das Bundesverfassungsgericht schon mal mit ihr beschäftigt.
Bei der Briefwahl kommen zwei Sachen zusammen,
sagt der Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Uni Düsseldorf.
Zum einen wählen Sie nicht im Wahllokal. Das kann Auswirkungen haben auf das Wahlgeheimnis. Es kann sein, dass Sie unter Beeinflussung stehen in dieser Situation. All das kann nicht kontrolliert werden, wie es in einem Wahllokal der Fall ist. Das Zweite ist, die meisten, die Briefwahl machen, machen das circa 2 Wochen vor der Wahl. Das heißt, Es wählen Menschen mit unterschiedlichen Hintergrundinformationen. Stellen Sie sich vor, in der Woche vor der Wahl passiert noch etwas Maßgebliches. Diejenigen, die Briefwahl gemacht haben, können das nicht mehr in ihre Wahlentscheidung einfließen lassen.
Wenn also jetzt zum Beispiel 3 Tage vor der Wahl ein Skandal auftaucht, der einen der Spitzenkandidaten unwählbar macht. Oder wenn einer von ihnen plötzlich stirbt. Oder im schlimmsten Falle, wenn es in Deutschland plötzlich eine Welle von terroristischen Anschlägen gibt, dann können Briefwähler darauf nicht mehr reagieren. In Baden-Württemberg gab es 2011 einen solchen Fall. 2 Wochen vor der Wahl ging Fukushima hoch und die Haltung zur Atompolitik in Deutschland kippte. Winfried Kretschmann wurde danach der erste grüne Ministerpräsident, allerdings nur mit minimalem Vorsprung. Wenn damals mehr Leute vor Fukushima schon ihre Stimmzettel abgeschickt hätten, dann wäre die Wahl möglicherweise ganz anders ausgegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Argumente jetzt alle angehört. Es hat sich aber trotzdem dafür entschieden, die Briefwahl weiterhin zuzulassen, weil es sagt, das Ziel, die Wahlbeteiligung hochzuhalten, rechtfertigt die vergleichsweise geringen Gefahren.
Das heißt, bei allen Bedenken, die es gibt, auf die man gute Lösungen finden muss, wo es auch schon sehr viele gute Lösungen gibt, sehen wir, dass die Nachfrage nach dieser Flexibilität in der Stimmabgabemöglichkeit einfach sehr viel nachgefragt wird.
Und mit, naja, sagen wir mal mehr, mal weniger gutem Beispiel, geht deswegen sogar der Bundeswahlleiter Dieter Saarreiter voran. Er hat sich seinen Wahlzettel schon nach Hause bestellt.
Bei der letzten Bundestagswahl, also 2013, haben knapp 25% der Wähler per Briefwahl gewählt. Es ist eben ein leichter Weg, seine Stimme abzugeben. Aber Briefwahl ist eben auch eine Form der Wahl, an der es Kritik gibt. Die Vor- und Nachteile hat uns Martin Krinner zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und dieser Mann hier, ja, doch, der muss noch ein bisschen was dazulernen. Won't you teach me how to dance, how to dance? Won't you teach me how to dance, how to dance? Won't you teach me how to dance, how to dance? Won't you teach me how to dance? Das ist Joey Badass, kennt ihr natürlich auch von unserer Playlist, ein Rapper aus den USA, und den holt jetzt ein bisschen die Sonnenfinsternis vom Anfang der Woche ein, beziehungsweise das eigene großkotzige Getöne, was er da vorab abgelassen hat. Pascal Fischer, du hast ja diese wunderbare Geschichte nochmal für uns angesehen. Also was hat er denn gesagt, der Joey Badass?
Jo, der machte auf besonders unbeeindruckt eben Badass, wie sein Name schon sagt. Ja, im Internet hat der 22-Jährige am Montag noch gepostet, Zitat, das hier ist nicht die erste Sonnenfinsternis und ich bin ziemlich sicher, dass unsere Vorfahren keine schicken Brillen hatten. Und auch ziemlich sicher, dass sie nicht alle erblindet sind.
Das finde ich insofern amüsant, als dass ja Rapper sehr gerne auch mal eben mit sehr, sehr dunklen Sonnenbrillen durch die Gegend laufen, ne?
Ja, er hat dann noch draufgesetzt, er hätte schon früher in die Sonne mal geguckt und dann einen Tag lang natürlich Farben gesehen, aber I didn't die though, also gestorben sei nun nicht. Also hat er ohne Brille in die Sonne geguckt.
Bei der Sonnenfinsternis. Also in seiner Logik ja offenbar überhaupt gar kein Problem, aber unterm Strich in unserer Logik dann jetzt irgendwie doch, ne?
Ja, insgesamt. Der ist sehenden Auges ins Verderben gelaufen. Er hat nämlich 3 Konzerte jetzt abgesagt in Cleveland, Chicago und Toronto wegen, Zitat, unvorhergesehener Umstände. Und in einem Tweet hat er jetzt Augenprobleme angedeutet. Ja, am Wochenende stehen auch nochmal Shows an in Indianapolis und Minneapolis. Ob die stattfinden, muss man noch sehen.
Badass hat jetzt Bad Eyes. Der Rapper Joey Badass hat ein bisschen angeberisch in die Sonne geguckt bei der Sonnenfinsternis. Und jetzt guckt er im Zweifelsfall ein bisschen ins Dunkle.
Ja. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Mit Neonazis und Rechtsextremen hat ja nicht nur Europa und Deutschland ein Problem, sondern auch die USA. Vor 2 Wochen die Ausschreitung in Charlottesville, bei denen sich Neonazis, Rechtsextreme und die Alt-Right-Bewegung zusammengeschlossen hatten und sehr stolz darauf gewesen sind, ihre verquere Ideologie öffentlich zu zelebrieren. Seitdem läuft in den USA die Diskussion darüber, wie gehen wir mit Rechtsextremen um? Was können wir tun? Und wo fragt man da am besten nach? Na klar, in Deutschland. Mit Nazis kennen wir uns schließlich aus. Fabian Wichmann, der arbeitet bei Exit. Das ist eine Initiative, die Menschen hilft, aus der rechtsextremen Szene auszusteigen. Und den erreichen seit einiger Zeit einige Anrufe aus den USA. Fabian, wie sieht das aus? Also wie erreichen dich die Menschen beziehungsweise wie viele Anrufe aus den USA bekommst du, die dich und Exit um Hilfe bitten?
Na, wir bekommen aktuell schon Anfragen aus Amerika, die jetzt vielleicht nur nicht nur uns jetzt um Hilfe bitten, sondern einfach auch fragen, wie wir die Situation in Amerika wahrnehmen. Aber auch zum Teil Fragen haben zum Spendenlauf in Wunsiedel, ob der Umsetzung, Leute, die sich an uns wenden, die versuchen, die Aktion in Amerika umzusetzen oder einfach schon umgesetzt haben. Also da ist schon ein großes Interesse, ja.
Erklär nochmal die Aktion, die du gerade genannt hast. Hat das was zu tun mit dieser Aktion Rechts gegen Rechts, die ihr auch schon hier in Deutschland gestartet habt?
Genau, das war Rechts gegen Rechts in Wunsiedel. 2014 haben wir dort aus einem Neonazi-Aufmarsch in der kleinen Stadt Wunsiedel in Bayern einen unfreiwilligen Spendenlauf gemacht. Das heißt, dass die Demonstranten dort pro Meter, den sie dort gelaufen sind, 10 Euro an Spenden freigegeben haben, und zwar gegen sich selbst und für Exit Deutschland, also eine Organisation, die Aussteigern beim oder rechtsextremen Aussteigern beim Ausstieg hilft.
Und das ist im Endeffekt jetzt eine Aktion, die ihr versucht, in die USA zu exportieren.
Genau, beziehungsweise wir wurden ja quasi schon gebeten, dies zu tun. Wir versuchen die Mechanik, aber auch das Label konkret zu exportieren. Es gibt schon erste Spendensammlungen, die nach demselben Prinzip funktionieren. Und viele Leute fragen, was man noch machen kann, wie man am Rande von Demonstrationen oder wie man mit Hass im Internet umgehen kann. Oder generell, welche Auseinandersetzungsform man wie pflegen könnte.
Wer ruft dich denn dann an? Also sind das Privatpersonen, sind das selber Initiativen aus den USA, die eben versuchen, sich gegen die rechte Szene zu engagieren?
Das sind Privatpersonen, Medien, die uns da anfragen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Deutschland kein Problem mit Rechtsextremismus hätten. Auch hier haben wir natürlich noch entsprechende Probleme. Aber was für Amerika offenbar sehr neu ist, ist die sehr konfrontative Auseinandersetzung auf den Straßen. Also bisher war es eher ein Phänomen, was sich im Internet abgespielt hat oder in geschlossenen Kreisen, wo halt kaum Möglichkeiten der Intervention waren, und die waren halt nicht so präsent. Und jetzt, da sie dann halt nach Charlottesville so präsent in den öffentlichen Raum treten, mit dieser Massivität und jetzt auch vermehrt in anderen Städten in die Öffentlichkeit treten, sucht man dort nach Form der Auseinandersetzung schaut sich da auch nicht nur in Deutschland um, da schaut man natürlich auch woanders.
Kann man denn eigentlich die rechte Szene in Deutschland mit der in den USA vergleichen, 1:1? Also wäre zum Beispiel so ein Aufmarsch wie der in Charlottesville, wo sich so unterschiedliche Gruppen eben dann zusammengeschlossen haben, wäre sowas auch in Deutschland denkbar?
Also undenkbar ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben es in der Form nicht und damit sind die Verhältnisse erstmal schwer zu vergleichen. Wenn man sich die Strukturen dort anschaut und die Idee dieser Alt-Right-Bewegung, die zielt ja ein Stück weit darauf ab, dass man Grabenkämpfe zwischen unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen innerhalb eines weiten Spektrums versucht zu kompensieren und versucht zu bündeln unter diesem Begriff der Alt-Right-Bewegung, die mit Breitbandmedien auch ein Sprachrohr in die Allgemeinheit eigentlich haben. In Deutschland haben wir das so konkret nicht. Wir haben natürlich immer wieder Schnittmengen zwischen unterschiedlichen subkulturell oder ideologisch geprägten Gruppen, also so, dass dann da auf Demonstrationen von Pegida natürlich durchaus Rechtsextreme sind. Aber wir haben nicht diese Durchmischung und dieser Versuch der Bündelung so konkret umgesetzt, wie er dort stattfand.
Menschen in den USA fragen sich nach den Ausschreitungen in Charlottesville, wie gehen wir eigentlich um mit Rechtsextremisten? Und sie wenden sich mit ihren Fragen nach Deutschland, und zwar an Fabian Wichmann von Exit. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mit so einer Brille würde man natürlich niemals an den Badesee fahren und sich da irgendwie hinlegen oder sich ins Café setzen, einfach weil das so ein bisschen Beklopski aussieht. Und spätestens, wenn ich das sage, guckt der Pascal mich hier total schräg an. Beklopski, da denkst du, das ist was für dich, ne?
Ja, klar.
Ja, klar. Gut, dann pass auf. Also, wir sind natürlich bei der Gamescom und da ist dieses klobige Ding, diese Brille, völlig normal und okay. Und ich glaube, Pascal, dir würde sie auch sehr gut stehen.
Yeah.
Die Gamescom, weltgrößte Messe für Spiele, ist ja in Köln und ein Thema, das jetzt nicht neu, aber eben immer noch da ist, ist Virtual Reality. Also dazu gehören eben auch diese ganz großen Brillen. Da drin ist ja so ein Mini-Bildschirm und das hat einfach den Effekt, dass man denkt, dass das, was man in der Brille sieht, die echte Welt ist. Unser Reporter Martin Schütz wuselt ja schon die ganze Zeit über die Gamescom, hat hoffentlich noch keinen Hörsturz, dafür aber einen Blick wie die Schlange K aus dem Dschungelbuch. Denn Martin hat natürlich schon ganz, ganz viele VR-Brillen und Spiele ausprobiert. Ne, Martin?
Oh ja, und ich kann nur sagen, das meiste, was ich ausgetestet habe, war sehr, sehr schön. Am allerallerschönsten fand ich eine Achterbahnfahrt, die ich gemacht habe. Also ich habe diese klobige VR-Brille aufbekommen. Hab auf einem komplett hydraulisch beweglichen Sitzplatz genommen. Da hingen die Beine auch so schön frei, wie das bei einer Achterbahn dann immer ist. Kopfhörer auf und mega gut vor mir auch noch Ventilatoren. Je nach also Tempo Fahrtwind, der Achterbahn ja? haben die mir den Fahrtwind simuliert. Ah. Ne? Das war alles schon mal ziemlich gut. Ich habe mal einfach mein Aufnahmegerät laufen lassen und wir können ja mal kurz reinhören, wie ich da so auf der Achterbahn abgegangen bin.
Verflucht geht das tief runter. Ich gucke jetzt runter und das sind bestimmt 70, 80, nee, das sind 100 Meter. Verfluchte Scheiße, das geht richtig runter. Boah, ich merke es in meinem Magen. Alter, jetzt geht's auf dem Looping zu, das ist nicht euer Ernst, oder? Der geht, das war eben schlimmer.
So, das waren insgesamt 2 Minuten Fahrt und ich glaube, man hört es so ein bisschen. Ich hatte Spaß und ich fand es richtig, richtig gut. Ich hatte ein fettes Grinsen noch eine Stunde später.
Und du hast, glaube ich, wirklich gedacht, du sitzt da gerade in der echten Achterbahn drin, ne?
Ja, na klar. Weil der Sitz hat sich nach vorne gekippt, sodass ich gegen meinen Anschnallgurt geknallt bin. Und dann hat dieser Sitz geruckelt, dann kam der Fahrtwind. Also ich habe wirklich gedacht, 100 Meter quasi freier Fall. Also ich war froh, dass ich nicht allzu viel gegessen habe.
Ich auch, auch in deinem Sinne. Also VR, diese Brillen, das ist ja jetzt nicht nur bei Spielen ein Thema. Wo gibt's das noch mittlerweile?
Ach, seit längerem schon eigentlich an den Hochschulen, also da vor allen Dingen bei denen, die was konstruieren müssen, also Architekten, Maschinenbauer, aber auch Biologen, die schauen sich mit VR-Brillen mittlerweile zum Beispiel ziemlich plastisch an, wie ein Molekül aufgebaut ist. Und hier die Kölner Uni ist ja nicht weit von der Gamescom entfernt. Die entwickeln gerade richtige Virtual Reality Rundgänge auf dem Campus und durch die Labore ist aus deren Sicht eine super Promo, besonders dann, wenn sie eben Studenten oder Forscher aus dem Ausland nach Köln locken wollen. Die sparen sich den Flug, das ist gut für die Umwelt und können sich halt genau umsehen, ob ihnen das hier in Köln gefällt oder nicht.
Wenn du jetzt schon erwähnst, dass das für Architekten interessant ist oder für Biologen, also mal weitergedacht, was ist denn zum Beispiel mit der Industrie, mit der Wirtschaft, so technische Sachen, wäre doch bestimmt auch für diesen Bereich interessant.
Absolut. Und da gibt es halt auch erste Bemühungen. Also die Lufthansa, die will jetzt zum Beispiel mit VR-Brillen ihre Piloten in Zukunft besser schulen, damit die im Simulator halt diese Rundumsicht haben und auf Probleme besser vorbereitet werden können. Es gibt auch erste Versuche von Maschinen- und Anlagenbauern, dass Reparaturen an Maschinen auch von Laien durchgeführt werden können. Also man setzt sich eine Brille auf, kriegt ein entsprechendes Schrauber-Tutorial dann vorgeführt und dann wird einem genau gezeigt, so die Batterie an einem Auto baue ich so oder so aus. Das hat natürlich einen Vorteil, gerade in entlegenen Regionen oder so, dass man da sehr entspannt dann anfangen kann zu reparieren. Und die Unterhaltungsindustrie, die ist natürlich auch scharf darauf.
Das heißt, die Kinos?
Ja, es sind vor allen Dingen Freizeitparks. Ne? Also ich habe ja so eine jetzt stehende Achterbahn hier ausprobiert. Aber dank VR kann man natürlich auch alte und nicht mehr so ganz beliebte Achterbahnen wirklich ganz gut aufpumpen. Ist halt nur bisher das Problem, die Geräte sind schwer und die müssen im Gesicht auch wirklich, wirklich festhalten. Sonst macht VR keinen Sinn. Wenn Licht durchkommt, ist der Effekt weg. Und meine Erfahrung gerade hier auf der Gamescom, du schwitzt halt relativ schnell unter diesen Brillen und da ist allein schon, finde ich, der Gedanke ekelig, dass du am Nachmittag dann eine Brille überziehst, die schon Generationen vor dir anhatten. Also das sind so kleine Probleme, aber ansonsten kann man sich das durchaus auf einer realen Achterbahn auch vorstellen, weil man dann halt einfach mit einem Drachen beispielsweise durchs Mittelalter fliegen kann.
Und das will ja wohl jeder. Entschuldigung. Virtual Reality ist ein großes Thema bei der Gamescom. Unser Reporter Martin Schütz hat so richtig schön durchgeschüttelt, als er mit der VR-Brille eine Achterbahnfahrt gemacht hat. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und ich überlege wirklich die ganze Zeit noch weiter, hat mich eigentlich jemand konstant auf Englisch angequatscht, als ich das letzte Mal in Berlin gewesen bin? Es war so im Juni, ich glaube, also Kaffee, Essen bestellen, im Späti Bierchen mitnehmen. Nee, das ging alles auf Deutsch. Jens Spahn von der CDU, der echauffiert sich ja gerade darüber, dass man in Berlin in einigen Restaurants nur noch auf Englisch bestellen kann, dass die Karte nur noch auf Englisch ist und dass er auch schon gehört hat, wie sich zwei Menschen auf Englisch unterhalten, obwohl die auch Deutsch können, also Deutsche sind. Und Jens Spahn findet dieses ganze Verhalten sehr elitär und provinziell und er sagt, da würde sich eine Parallelgesellschaft entwickeln. Das findet er nicht gut. Wir haben uns gefragt, ist das denn wirklich so in Berlin? Also, dass es in einigen Cafés nur noch auf Englisch geht? Unsere Reporterin Gesine Kühne hat sich heute in Berlin natürlich nicht nur umgehört, sondern sie hat vor allen Dingen ganz genau hingehört.
Prenzlauer Berg, Berlins bestgeputzter und hochmodernisierter Bezirk mit Blick auf den Fernsehturm. Im Café No Fire, No Glory ist eine Bestellung auf Deutsch möglich. Die Antwort folgt dennoch meist in englischer Sprache. Ich wechsle die Sprache, aber nicht, weil mir elitäre Hipster mit bösen Blicken zu verstehen gaben, dass ich sonst keinen Kaffee bekäme. Ich mache es, weil die Bedienung nett wirkt, zu verstehen versucht, die Mini-Unterhaltung ins Stocken geraten ist.
For example, in our cafe, maybe half of the people are learning German and doing German classes every single day, and they really, really want to learn German. But sometimes you catch that one person where they just got here and they really want to be here and they really want to learn German, but in that instant you caught them where they didn't know any German yet.
Noni ist 25 Jahre alt, kam vor 7 Monaten aus Australien nach Deutschland, also Berlin, um in dieser internationalen freien Metropole zu leben. Ihr Ziel war und ist es nicht, Leute durch Sprache auszuschließen.
I understand how people could see it as exclusion, but that's not what the people are trying to do.
Sie wollen vor allem arbeiten. Und australische Baristas sind in Berlin nun mal gefragt, weil sie einfach gut Kaffee machen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zur Sprache. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Sprache verbindet. Die englische Sprache wird ja nicht nur von coolen Baristas, die ihre Heimat eventuell in einem englischsprachigen Land wissen, gesprochen. Englisch ist für viele Europäer zum Beispiel die Zweitsprache. Es ist die Sprache, in der selbst ich mit meinen portugiesischen, spanischen, italienischen, polnischen Freunden kommuniziere. Ja, ich als Deutsche rede auch viel Englisch. Und zwar nicht, um in eine, laut Jens Spahn, selbstgeschaffene Provinz, in der es engstirnig und ausschließend zugeht, abzuwandern. Auch nicht, um mich cooler als andere zu finden. Ich rede Englisch, weil ein großer Teil meines Freundeskreises nicht von hier ist. Und Englisch nun mal die Sprache ist, die wir alle sprechen. Also, ich finde das sehr inkludierend.
Weil man hier so viel verschiedene Nationen vertreten hat, da ist es einfach eine gemeinsame Grundlage. Ich glaube einfach, das liegt auch daran, dass man in der heutigen Gesellschaft da nicht mehr drum herum kommt. Das wächst ja alles immer mehr zusammen und ich finde das das Natürlichste, dass dann einfach auch hier in Deutschland, dass man da auf Englisch angesprochen wird oder hier in Berlin speziell.
Thomas, 29, aus Berlin. Der Softwareentwickler hat schon lange vor seinem Studium Englisch gelernt. Genau wie ganz, ganz, ganz viele andere deutsche Schüler. Englisch gehört zum Stundenplan. Weil gefühlt die halbe Welt diese Sprache spricht, lernen wir es in der Schule. Natürlich kann nicht jeder fließend Englisch. Die Eltern von Softwareentwickler Thomas oder meine zum Beispiel sprechen so gut wie kein Englisch. Aber würden die gleich behaupten, in Berlin herrsche ein elitäres Hipster-Dasein? Nein, Mama krampft lieber ein bisschen mit ihren Vokabelbrocken herum, um herauszufinden, wo diese interessanten jungen Menschen herkommen und was sie hier so treiben, und bestellt ihren Kaffee dann auch noch auf Englisch. Und ich? Ich habe mich am Wochenende tatsächlich gewundert, dass ich die Menschen im Lieblingsclub Berghain auf Deutsch angesprochen habe und nicht wie sonst auf Englisch. Denn die Fremdsprache ist in Berlin überhaupt nicht mehr fremd. Sie gehört zum täglichen Leben. Für Theoretiker oder Politiker scheint das problematisch zu wirken, denn es scheint Menschen mit weniger guten Englischkenntnissen auszuschließen. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder probiert irgendwie, sich zu verständigen. Und das ist alles andere als Ausgrenzung.
Jens Spahn findet das elitär und provinziell, wenn sich in Berlin so viele Menschen auf Englisch unterhalten und man in Restaurants oder Cafés nur noch auf Englisch unterhalten kann. Unsere Reporterin Gesine Kühne sagt, nö, wieso, ist doch praktisch. Bei meinem Freundeskreis und so viele unterschiedliche Nationalitäten wie in der Stadt sind, Englisch ist wenigstens die Sprache, die wir alle sprechen können.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Herbst 2015 hat ganz schön was losgetreten bei der Autonation Deutschland. 2015 war nämlich das Jahr, in dem der Dieselskandal aufgedeckt worden ist, und seitdem begleitet uns dieses Thema. Ein Mann, der ja bis jetzt ohne größere Schramme durch dieses ganze Dilemma sich bewegt hat, ist Martin Winterkorn. Der ist schon kurz nach diesem Dieselgate-Skandal als VW-Vorstandschef zurückgetreten. Und bis heute ist nicht wirklich klar, ob er vielleicht schon länger von den Manipulationen gewusst hat, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Jetzt gibt es offenbar neue Vorwürfe gegen Winterkorn. Das haben Recherchen vom WDR, vom NDR und der Süddeutschen Zeitung ergeben. Und NDR-Reporter Kersten Mügge hat mitrecherchiert. Kersten, was sind das jetzt für Vorwürfe?
Ja, es geht in der Tat um die Frage, wann wusste die VW-Spitze Bescheid, wann wusste Martin Winterkorn Bescheid, dass in den USA illegale Betrugssoftware eingesetzt wird. Da gibt es jetzt eine neue Aussage, die bekannt geworden ist von einem Vertrauten Winterkorns, und der soll den Zeitraum Juli 2015 genannt haben. VW behauptet bislang erst Ende August, Anfang September davon erfahren zu haben, dass eben Betrugssoftware verwendet wird.
Dann lass uns doch noch mal kurz zurückgehen ins Jahr 2015. Also, was soll wann passiert sein?
Da kristallisiert sich ein wichtiger Tag heraus, der 25. Juli 2015. Da hat dieser Vertraute namens Bernd Gottweiß, der für das Qualitätsmanagement verantwortlich war, mit Martin Winterkorn telefoniert haben. Er war in den USA. Wegen des Themas Diesel hat er mit Winterkorn gesprochen. Und da soll er ihm ganz klar gesagt haben, wir haben in den USA beschissen. Also eine ganz klare Aussage, dass es da nicht um irgendwelche technischen Detailprobleme ging, sondern dass es eben wirklich rechtlich relevante Probleme gibt. Das fügt sich nun ein in Aussagen von mehreren VW-Ingenieuren über die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, aber auch schon andere Medien in den vergangenen Monaten berichtet hatten. Und zwar ging es dort um ein Treffen mit Winterkorn, mit diesen Ingenieuren, justament an dem gleichen Tag, an diesem 25. Juli. Und da haben sie Winterkorn die illegale Abschalteinrichtung erklärt. Und der Eindruck der Herren war, dass Winterkorn gar nicht überrascht gewesen sei. Das passt jetzt beides zusammen, diese verschiedenen Aussagen, weil Winterkorn eben ja vorher mit seinem Vertrauten Gottweiß telefoniert haben soll. All das nach den Aussagen dieser Ingenieure und dieses Managers.
Und was sagt Herr Winterkorn dazu? Wie war es aus seiner Sicht?
Er hat sich jetzt aktuell zu der neuen Geschichte hier nicht geäußert, ebenso wie VW sich nicht geäußert hat. Aber früher wurde von der Seite das Telefonat und auch die Existenz dieser Sitzung bestätigt. Aber jetzt kommt der Punkt. VW sagt, dort sei es um technische Probleme bei den Dieselmotoren gegangen, aber nicht um die Betrugssoftware. Das ist relativ wichtig, denn dass es Probleme gibt mit den Dieselmotoren in den USA, das war schon seit längerem bekannt im Konzern. Aber rechtlich relevant ist eben die Frage, wann war klar, dass Betrugssoftware eingesetzt wurde.
Wenn Winterkorn aber tatsächlich schon Monate vor dieser Enthüllung von den Manipulationen gewusst haben könnte und man das eben auch möglicherweise beweisen kann, was würde das denn jetzt bedeuten für Winterkorn?
Zurzeit laufen ja in Deutschland Ermittlungen, nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen andere Manager von VW. Ja, wenn das alles bei dieser Position bleibt, da gibt es die eine Aussage von Winterkorn, von VW, da gibt es die Angaben dieser anderen Manager, dann wird wohl am Ende ein Gerichtsverfahren klären müssen, wie es war. Und so wie es jetzt im Moment aussieht, gibt es da einen Belastungszeugen mehr für Martin Winterkorn.
Offenbar gibt es neue Vorwürfe gegen den ehemaligen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Kersten Mügge aus dem Rechercheteam hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist schön, wenn ihr euch beruflich weiterentwickelt. Da freuen wir uns sehr darüber. Und wir helfen euch auch sehr gerne dabei weiter. Unter anderem, indem wir Stellenanzeigen für euch raussuchen. Und diese hier finden wir Ja, also sie ist besonders ansprechend. Im Prinzip ist es nämlich ein Job, den ihr prima von zu Hause aus machen könnt. Und ihr könnt es theoretisch, ja, ich glaube auch praktisch sogar machen, während ihr Deutschlandfunk Nova hört. Testperson für Sextoys. Ich meine, hey, warum nicht? Pascal, was ist das für ein Job?
Den bietet Love Woo in London an. Du bekommst gratis Sextoys zugeschickt und testest die dann. Darfst sogar 2 Tage die Woche Homeoffice machen. Ja, auf der Website kannst du dir mal einen Eindruck verschaffen, was es da so an Produkten gibt. Höschen, Tangas, Vibratoren oder auch Penisverlängerungen, Penisringe, Penispumpen. Also alles, was das Becken begehrt.
Okay, das heißt, es ist ein Job, die Stellenausschreibung richtet sich an Männer und Frauen.
Yep, es gibt dann 28.000 Pfund, also knapp 30.000 Euro im Jahr.
Das ist eigentlich ganz okay, oder? Also klingt jetzt nicht unattraktiv.
Ich leg noch einen drauf. Es gibt keine Ferienbegrenzung.
Ja?
Ne? Hauptsache, du erledigst den Job. Als potenzielle Sextoy-Tester sind wir ja alle hypermotiviert, denke ich mal. Ne? Geburtstag darfst du immer zu Hause feiern und es gibt auch Urlaub im Team und zwar 3 Nächte, nicht 3 Tage.
Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Was sind die Nachteile an dem Job?
Ja, du musst natürlich ein bisschen exhibitionistisch sein, ja, Testvideos machen, ausführliche Features über das Zeug schreiben und auch Kundenanfragen beantworten und alles über Social Media verbreiten. Also ganz schön Arbeit dann doch.
Das ist dann doch auch, geht so in Richtung Fulltime-Job, ne?
Ja, klar.
Ja.
Bewerben kannst du dich dann bis zum 15. September unter lovewoo.co.uk.
Könnt ihr versuchen, allerdings müsstet ihr dann nach London ziehen. Ich weiß nicht, ob der Weg dann vielleicht nicht doch ein bisschen zu weit ist, aber wir wollten euch wenigstens darüber informieren. Wie gesagt, berufliches Fortkommen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt gleich mit Anne Tepper und unserem Best-of-Wissensnachrichten von heute. Es geht um Wahlprogramme, Fabelwesen und H.L. Hanley.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Union, SPD, FDP und Grüne, alle bekennen sich zum Pariser Klimaschutzabkommen. Forschern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gehen die Wahlprogramme der Parteien aber nicht weit genug. Darin werde den Wählern gesagt, dass es reicht, weniger Treibhausgase auszustoßen, um das 2-Grad-Klimaziel zu erreichen, also die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Die Wirtschaftswissenschaftler sind dagegen der Meinung, dass das Ziel so nicht erreicht werden kann. Dafür sei es auch nötig, Technologien einzusetzen, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und große CO2-Speicher zu bauen. Die Entwicklung dieser Netz Negative Emission Technologies steckt bis jetzt aber noch in den Kinderschuhen. Deswegen halten einige Klimaforscher es für risikoreich, darauf zu setzen. Sie sehen darin außerdem einen möglichen Vorwand für Klimasünder, weiter CO2 in die Luft blasen zu dürfen. Einhörner, Nessie oder Elfen, die gibt's nicht wirklich. Trotzdem sollte man Fabelwesen erforschen. Das fordert eine Gruppe von Wissenschaftlern der Uni Leeds. Denn der Glaube an Fabelwesen oder an magische Fähigkeiten von Tieren hat ihnen zufolge großen Einfluss auf Tierschutz und Artenvielfalt. Die Forscher haben die Auswirkungen unter anderem auf Madagaskar untersucht, wo viele Menschen an magische Fähigkeiten von Tieren glauben. Davon profitiert zum Beispiel eine vom Aussterben bedrohte Schildkrötenart. Sie darf nicht verletzt werden. Negative Auswirkungen hat der Aberglaube für das Fingertier. Angeblich schleicht es sich nachts in die Häuser der Menschen und trennt mit einem langen Mittelfinger deren Hauptschlagader durch. Deswegen wird das Fingertier in Madagaskar gejagt. Das Fazit der Forscher: Es ist wichtig, auch Glaubens- und Kultursysteme in den Artenschutz einzubeziehen. Die H.L. Hanley war 1864 das erste U-Boot, das während des Bürgerkriegs in den USA ein feindliches Schiff versenkte. Direkt nach der Explosion sank aber auch das U-Boot und die Besatzung starb. Warum, war lange ein Rätsel, denn als man das Wrack vor rund 20 Jahren bergen konnte, wurden die Leichen scheinbar unversehrt darin gefunden. US-amerikanische Forscher haben jetzt aber eine neue Theorie. Im Fachmagazin PLOS ONE schreiben sie, dass die Männer durch die Schockwelle ihres eigenen Torpedos gestorben sind. Der Torpedo war mit der Hanley über einen 5 Meter langen Stab verbunden. Den hat das U-Boot so lange in das feindliche Schiff gerammt, bis der Sprengkopf explodiert ist. Die Forscher haben den Vorgang mit einem rund 2 Meter langen Modell der Hanle in einem Testbecken nachgestellt. Dabei zeigte sich, dass das U-Boot den sich kreisförmig ausbreitenden Schockwellen der Explosion von allen Seiten ausgesetzt gewesen wäre. Die Wellen reichten zwar nicht, um die Bordwand des U-Boots zu beschädigen, wirkten sich aber stark auf das Innere des U-Boots aus. Die Druckwelle war laut den Forschern stark genug, um den Männern die Lungen zu zerreißen. Das heißt, sie waren sofort tot, ohne dass Spuren davon am Skelett zu sehen sind.
Deutschlandfunk Nova.
Abendessenszeit, ja, kurz nach 7:30. Pascal und ich, wir wollen euch wirklich nicht den Appetit verderben. Nur, das müssen wir wirklich nochmal auf den Tisch bringen. Es tut uns sehr leid, wir entschuldigen uns schon mal vorab. Aber Fipronil in Eiern, Metallsplitter in Würstchen, Glassplitter in Kirschen. Das will ja wohl wirklich niemand essen. Und wenn sowas bekannt ist und passiert, dann gibt es Rückrufaktionen, unter anderem über das staatliche Portal lebensmittelwarnung.de. Und die werden dann eben an die Bevölkerung weitergegeben. Diese Seite gibt es seit 2011. Foodwatch, die Verbraucherorganisation, ist allerdings nicht so richtig zufrieden. Die haben über 90 Rückrufaktionen auf der Seite analysiert und das Ergebnis: Die Behörden stellen die Warnhinweise viel zu langsam auf die Seite. Zu langsam heißt was, Pascal?
Ja, mehr als die Hälfte der Rückrufe kommt zu spät auf die Seite. Ein Tag zu spät, oft 3 Tage zu spät, in wenigen Fällen sogar bis zu 20 Tage zu spät. Das war so ein Potenzmittel mit einer Substanz, die möglicherweise einen Herzinfarkt auslöst.
Gut, also man kann aber schon sagen, im Durchschnitt sind es mehrere Tage.
Ja, genau. Und das geht dann gar nicht, sagt Foodwatch. Da ist die Ware meist konsumiert, gefuttert und es gibt insgesamt um die 2 Rückrufe pro Woche.
Klingt ganz schön viel, finde ich.
Ja, von den meisten kriegen wir gar nichts mit. Das ist oft still gemacht und auch das ist schon Rechtsbruch von den Behörden geduldet, kritisiert Foodwatch. Andererseits gibt es aber auch mehr Rückrufe als früher. Die Firmen haben halt gemerkt, vertuschen, das vergeben die Verbraucher noch viel weniger.
Ist denn so eine zu späte Rückrufaktion gefährlich?
Ja, Lena Blanken von Foodwatch sagt, die ist lebensgefährlich.
Salmonellen in Eiern oder Glasscherben in Kirschen, das kann zu Erstücken führen, das kann die ganzen Hals aufschlitzen. Salmonellen sind gerade für Kinder, für alte Leute, für Schwangere, wenn die da Produkte verzehren, können die schwer erkranken und das kann sogar bis hin zum Tod führen.
Ja, und meistens geht es um Salmonellen oder Listerien, das sind auch so Bakterien.
Warum wird denn da so getrödelt? Was sind die Gründe dafür?
Ja, das liegt zum Beispiel am Freitagsproblem. Die Warnung kommt zum Wochenende hin raus und schon Freitagmittag ist dann so eine Behörde nicht mehr besetzt. Dann dauert das bis Montag, also 3 Tage.
Also ist das jetzt eine Vermutung oder sagen die Behörden das auch so, dass das so ein Freitagsproblem ist?
Na, nehmen wir mal so einen Fall. Im Januar gab es einen Käse, in dem wurden wohl Kolibakterien vermutet. Und das Verbraucherschutzministerium in Baden-Württemberg hat dann an Foodwatch geschrieben, so als Begründung, dass es so langsam ging. Zwischen Warnung und behördlichem Hinweis lag das Wochenende.
Oh Mann.
Ja. Zuständig sind eben auch die Bundesländer, muss man auch nochmal sagen. Die bestücken quasi diese Plattform im Netz des Bundes. Und das Verbraucherschutzministerium in NRW, das hat mir heute auch gesagt, Foodwatch, naja, die vereinfachen gerne, wenn lebensmittelwarnung.de lahmt, dann macht NRW das so. Die gehen dann selbst mit einer Warnmeldung raus, online oder mit Agenturmeldung oder an die Medien eben.
Ganz ehrlich, Pascal, also wir sprechen jetzt über diese Seite lebensmittelwarnung.de, aber mir hat die bis jetzt noch gar nichts gesagt. Bin ich die Einzige, bin ich der einzige Mensch? Nee, oder?
Nee. Und das ist auch das Problem. Bund und Länder, die wollten diese Seite auch bekannter machen, haben dazu aber nicht viel getan, kritisiert Foodwatch. Ein E-Mail-Newsletter sollte mal geschaffen werden, gibt's bis heute nicht. Fairerweise muss ich sagen, es gibt einen Twitter-Kanal, aber wenn du mal drauf schaust, da steht immer nur, es gibt eine neue Lebensmittelwarnung, dann mit so einem kryptischen Link, okay. Also muss man hinterherklicken.
Social-Media-Kompetenz sieht natürlich ein bisschen anders aus. Können das nicht sowieso dann die Unternehmen im Prinzip auch selber machen?
Ja, eigentlich müssen die das. Die Unternehmen sind verpflichtet zu warnen. Da gibt es dann eine Pressemitteilung, meistens, sagt Lena Blanken von Foodwatch über so Firmen.
Aber zum Beispiel Ihren Facebook-, Twitter-Kanal, Ihren Newsletter oder Ihre Website, da wo Sie viele Menschen erreichen, da sind Sie nicht verpflichtet, über Lebensmittelwarnungen zu informieren und in der Regel machen Sie das auch nicht.
Ja, leider entscheiden die Unternehmen auch über Rückrufe und Foodwatch findet, die Behörden müssen das immer entscheiden.
Aber die Unternehmen müssen es halt umsetzen. Also was gibt's noch an Ideen, wie Firmen das schneller hinkriegen?
Ja, Foodwatch meinte, da muss noch was getan werden. Die meisten Menschen gehen ja in den Supermarkt einkaufen.
Die Supermärkte haben den direkten Kontakt zu den Kunden. Wenn die verpflichtet werden würden, über jeden Lebensmittelrückruf, also sowohl Eigenmarken als auch Herstellermarken, die sie in ihrem Sortiment führen, darüber zu informieren, dann würde schon eine Menge Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht werden.
Kann man sich fragen, warum machen die das nicht? Ich glaube so ein bisschen bei 2 Rückrufaktionen pro Woche, da vermiest das vielleicht doch ein bisschen die Kauflaune im Supermarkt, wenn da ständig so ein Plakat hängt, ne? Vielleicht sind die deshalb skeptisch.
Ja, genau. Vielleicht sind sie deshalb skeptisch, die Unternehmen. Verbraucherschützer warnen also, die Seite lebensmittelwarnung.de bummelt ein bisschen rum bei Rückrufen. Schuld sind unter anderem die bummelnden Bundesländer und auch zu laxe Gesetze. Pascal Fischer, unser Reporter, hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt mal ganz kurz an den letzten Bundestagswahlkampf erinnern. 2013 war das. Da waren Fake News, Falschmeldungen, Hasskommentare noch überhaupt gar kein Thema. Pascal, oder erinnerst du dich da irgendwie? War da was? Nee, oder?
Nee, also das ist schon eine graue Vergangenheit irgendwie, aber ich glaube, ja. Zeitungsenten, Falschmeldungen? Nee, ja. Das Wort gab es gar nicht, oder?
Also Fake News, glaube ich, hat definitiv noch nicht existiert. Und das hat sich natürlich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Beim Wahlkampf in diesem Jahr sind Fake News und Hasskommentare definitiv ein Problem, denn wenn eine Falschmeldung über eine Partei, über einen Politiker einmal in der Welt ist, ist es unheimlich schwierig, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Die Grünen befürchten sogar, dass jetzt, 4 Wochen vor der Bundestagswahl, noch mehr Fake News gestreut werden, vor allen Dingen aus der rechten Szene. Und deshalb hat die Partei eine Netzfeuerwehr gegründet. Wie die arbeitet und funktioniert, das habe ich geklärt mit Robert Heinrich. Der ist der Wahlkampfmanager bei Bündnis 90 Die Grünen. Wie genau, Herr Heinrich, funktioniert denn diese Netzfeuerwehr?
Das ist ein Team, was wir Anfang dieses Jahres gegründet haben auf Facebook in einer internen Gruppe, bestehend aus grünen Aktivisten, Mitgliedern, Unterstützern, die wir organisieren, um uns im Netz zu unterstützen, wenn wir dort in die Defensive geraten, unter Beschuss geraten, wenn Falschnachrichten über uns verbreitet werden, wenn Shitstürme, wie das so schön heißt, auf uns niederprasseln. Bei all diesen Gelegenheiten haben wir gesagt, müssen wir uns gut organisieren, um ja verteidigungsfähig zu sein.
Dann lassen Sie uns mal noch zu einem konkreten Beispiel gehen. Also welche Fake News hat die Netzfeuerwehr bei Ihnen in der letzten Zeit aufgedeckt?
Es gab zum Beispiel am Wochenende ein Falschzitat, was Katrin Göring-Eckardt in den Mund gelegt wurde, unsere Spitzenkandidaten. Da ging es um einen Flüchtlingsfall. Ich will das jetzt gar nicht groß wiederholen, weil ich diese Nachrichten ja nicht verbreiten will, aber es war ein bewusstes Falschzitat, was wir am Wochenende entdeckt haben auf Twitter und haben dann sofort die Netzfeuerwehr aktiviert, haben selber kommentiert unter diesem Falschzitat, haben gesagt, dass dieses Zitat ist ein Fake, haben die User aufgefordert, dieses Zitat zu löschen und haben auch unsere Aktiven aufgefordert, dort zu kommentieren, unsere Kommentare zu liken, um Druck auszuüben auf die Leute, die sowas posten. Und unsere Erfahrungen sind immer, wenn man Druck aufbaut, dann sind solche Sachen dann auch schnell wieder gelöscht, weil die Leute dann doch irgendwie Angst bekommen. Das heißt, der Druck wirkt und wir haben allein am letzten Wochenende es geschafft, mehrere dieser Falschzitate löschen zu lassen.
Jetzt haben die Grünen das mit der FDP ja schon mal ganz ähnlich gemacht. Da gab es ja auch diese Twitter-Aktionen, also Wahlplakate mit echten Fotos von Christian Lindner, FDP-Chef, und dann eben mit selbst erfundenen Sprüchen. Ist das nicht unterm Strich genauso unfair?
Nein, man muss unterscheiden zwischen Fake News und Satire. Es ist immer schon Tradition gewesen in Wahlkämpfen, dass Kampagnen durch den Kakao gezogen wurden. Das ist mit unserer Kampagne geschehen, das ist mit anderen Kampagnen geschehen. Gerade heute läuft jetzt wieder auf Twitter eine Aktion, die heißt Thermi-Lindner. Das heißt, da wird sich über, gar nicht von den Grünen, sondern von anderen Leuten, da wird sich über Lindner lustig gemacht. Das ist eine Sache, die gibt es schon länger. Da muss klar sein, es muss klar, irgendwie der satirische Anspruch muss klar sein. Was die Grünen damals zur FDP-Kampagne gemacht haben, waren zeitlich sehr begrenzt. Es war auf ein Medium, nämlich Twitter, begrenzt. Es war gekennzeichnet mit einem Hashtag, nämlich Lindner-Sprüche. Insofern kann man das nicht vergleichen mit solchen wirklich bewussten Falschmeldungen, die ja verbreitet werden, um zu täuschen und nicht um die zugespitzte Auseinandersetzung zu suchen.
Wie erfolgreich sind Sie denn jetzt mit Ihrer Netzfeuerwehr? Also Sie haben eben ja schon mal angesprochen, dass Sie eben eine relativ große Community haben, die sich da helfend beteiligen. Wie viele sind das?
Wir haben im Augenblick etwa 2600 Mitglieder in dieser Gruppe, die sehr aktiv sind, die auch sehr gut mitmachen, wenn wir sie auffordern. Und wir haben es in den letzten Wochen immer wieder geschafft, auch durch Druck aus dieser Community Falschmeldungen löschen zu lassen. Das heißt, dass User, die Falschmeldungen verbreitet haben, dann kalte Füße bekommen haben und diese Falschzitate eben auch gelöscht haben. Das ist ein Erfolg. Das geht dann relativ schnell. Das ist oft eine Sache von Stunden und zeigt, dass wir mit diesem Konzept auch richtig gelegen haben.
Wird das denn eigentlich für andere Facebook-Nutzer dann auch transparent? Also, dass Sie bei einem bestimmten Post eben sehr viele grüne, affine Nutzer haben, die sich da eben kommentierend beteiligen, um eben diese Fake News, ja, um da einfach einen bestimmten Druck auszuüben?
Naja, ich mache ja aus dieser Gruppe kein Geheimnis, sonst würde ich ja gerade nicht mit Ihnen darüber sprechen. Und das sind ja alles freie Individuen und die sind mehr oder weniger als Grüne kenntlich. Also wir machen da überhaupt kein Geheimnis draus. Insofern kann das transparent sein. Ob es immer jedem klar ist, dass das jetzt jemand von der Netzfeuer ist, wer ist, weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht beeinflussen. Die Leute haben ja auch nicht das grüne Logo auf ihrem Facebook-Profil. Aber darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass unsere Unterstützer ja auch aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb uns unterstützen und uns helfen, mit diesem rechten Dreck im Netz fertig zu werden.
Die Grünen haben eine Netzfeuerwehr gegründet, um gegen Fake News und Hasskommentare im Internet vorzugehen. Und ich habe darüber gesprochen mit Robert Heinrich von Bündnis 90 Die Grünen. Da ist er Wahlkampfmanager.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Frau verliert bei einem Bombenanschlag ihren Mann und ihren Sohn.
Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter.
Ich muss zu meiner Familie! Diesen Anschlag könnten Neonazis verübt haben. Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus dem Film von Fatih Akin, Aus dem Nichts. Ganz aktuelles Kino, das sich eben so mit den Ereignissen, die uns alle beschäftigt haben in der letzten Zeit, also die diese Themen nochmal aufgreifen. Und dafür ist der Film jetzt deutscher Oscar-Kandidat. Ehrlich, schon unter den ausländischen 5 besten Filmen weltweit. Das hat uns heute erstmal ein bisschen verwirrt. Aber Pascal Fischer, unser Reporter, wird uns jetzt aufklären. Nämlich, stimmt das? Also jetzt ist es jetzt schon unter den ausländischen 5 besten Filmen weltweit?
Nee, das nicht. Ne? Es waren so missverständliche Überschriften von Focus oder auch von Welt.de. Also was heute passiert ist, der Bundesverband Regie hat den Film als deutschen Oscar-Kandidaten ausgewählt. Das heißt, den schicken wir als Deutschland zur Academy und die wählt dann unter den Einreichungen die besten 5 aus. Erst dann wäre der Film also wirklich ein echter Oscar-Kandidat.
Das heißt, jetzt ist er noch kein echter Kandidat oder er ist nur ein Kandidat für die Oscar-Kandidatur?
Ja, sozusagen. Aha. Also diese nächste Stufe erklimmt er erst Ende Januar. Da stehen dann diese 5 fest. Dann stünde er natürlich auf einer Stufe mit Maren Ades, Toni Erdmann oder Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck. Deutschland hat ja 2008 schon Akins auf der anderen Seite nach L.A. geschickt, aber unter die beste Handvoll Filme kam er ja damals dann doch nicht.
Und welche Chancen räumen die Deutschen dem Film jetzt ein?
Ich zitiere mal Rainer Mazzutani vom Bundesverband Regie. Der hat gesagt, der Film sei Drama, Thriller und Gerichtsfilm zugleich, schonungslos und mitreißend. Oder in den Worten des Regisseurs höchst selbst, der Film kommt wie ein Faustschlag in die Fresse. Man kann ihn lieben oder hassen, aber er lässt dich nicht kalt. Also vielleicht ein bisschen weniger abstrakt als Toni Erdmann. Könnte also was werden. Und Diane Kruger spielt mit. Die wurde ja auch schon in Cannes als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.
Und sie hat wahnsinnig viel Lob bekommen für diese Rolle, die sie da spielt. Diese Frau, die dann eben ihren Mann und ihren Sohn verliert. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird mit diesem Film. Es ist zumindest keine schlechte Ausgangslage. Aus dem Nichts ist Oscar-Kandidat, muss man sagen. Und Pascal Fischer hatte die Infos dazu für uns. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wir hören uns gerne morgen wieder am Freitag um 18.15 Uhr, 17:45. Bis dahin wünschen Pascal Fischer und ich euch eine gute Zeit und sagen
tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.